Wir beginnen unseren Gottesdienst im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Als Lesung hören wir heute auf 1. Petrus 1, die Verse 18 bis 19. 1. Petrus 1, die Verse 18 bis 19. Denn ihr wisst ja, dass ihr nicht mit vergänglichen Dingen, mit Silber oder Gold losgekauft worden seid, aus eurem nichtigen, von den Vätern überlieferten Wandel, sondern mit dem kostbaren Blut des Christus als eines makellosen und unbefleckten Lammes. Ja, beim Vorbereiten ging mir eine Frage durch den Kopf: Was ist eigentlich, wenn ein wiedergeborener Christ sündigt, aber keine Buße tut? Ja, da bin ich auf den Vers von König David gestoßen. Ich denke, die Geschichte kennen wir alle, als er mit Bathseba Ehebruch beging und anschließend ihren Mann ermorden lässt. Diese Stelle findet man im Psalm 32, die Verse 3 bis 4, und die würde ich gerne vorlesen. Als ich es verschwieg, da verfielen meine Gebeine durch mein Gestöhn den ganzen Tag. Denn deine Hand lag schwer auf mir Tag und Nacht, so dass mein Saft vertrocknete, wie es im Sommer dürr wird. Genau an dieser Stelle erkennt man, wie schlecht es König David erging, weil sein Gewissen ihn einfach plagte, dass er was falsch gemacht hat. Das Problem ist nicht einfach nur die Sünde, sondern die Tatsache, dass er es verschwiegen hat und keine Buße tat. Ja, wir Menschen haben nun mal ein Gewissen und wir Christen haben auch den Heiligen Geist, der uns ganz klar aufzeigt, was wir getan haben, was falsch gelaufen ist und auch zu uns redet und uns aber auch überführt, wenn wir was Falsches gemacht haben und keine Buße getan haben. Genau, wichtig ist natürlich aber auch, dass man die Sünde als Sünde ansieht, und sonst kriegt man nämlich auch keine Befreiung, wenn man die Sünde ja nicht als Sünde ansieht. Deshalb ist auch das Positive, dass unser Herr Jesus reich an Vergebung ist. Er ist gut, er hat Mitleid mit uns, mit unseren Schwachheiten. Nur muss man eben mit offenen Karten spielen und diese nicht vor unserem Herrn und Schöpfer verbergen. Ja, dann würde ich sagen, erheben wir uns zum Gebet und danken unserem Herrn Jesus, dass er uns durch sein Blut losgekauft hat. Ja, Herr Jesus, wir danken dir, dass du uns, Vater, deinen Sohn auf diese Erde gesendet hast, der uns aus den Fesseln der Sünde befreit hat und losgekauft hat, der uns nicht mit vergänglichen Dingen, sondern, wie wir gelesen haben, mit der Opferung deines Leibes, Herr Jesus, und dein kostbares Blut, damit hast du uns losgekauft und hast dafür dein Blut vergossen. Danke, dass du für uns gestorben bist und uns freigesprochen hast und wir in deiner Gegenwart ewiges Leben haben dürfen. Danke, dass wir durch dich Frieden haben dürfen mit Gott. Danke für diese Gnade. Wir glauben auch daran, dass du am Kreuz gestorben bist, dass du am dritten Tage auferstanden bist von den Toten. Ja, lehre uns, dass wir unsere Schuld erkennen. Öffne uns hierzu unsere geistlichen Augen und dass wir aufrichtig Buße tun sollen und nichts vor dir verbergen. Erschaffe uns ein reines Herz, ja, schenke uns auch echte Veränderung und schenke auch Erneuerung durch den Heiligen Geist, vor allem, dass wir ja, ihn auch nicht betrüben. Auch legen wir dir unseren Bruder Thomas Lied vor, der heute die Predigt übernehmen wird. Leite und rede durch ihn zu unseren Herzen, ja, und es ist einfach schön, mit dir zu gehen, dass wir dir alles vor die Füße legen dürfen. Ja, wir preisen deinen heiligen Namen. du Herr der Herrscharen. Amen.
Ja, wunderschönen guten Morgen zusammen. Ich darf Sie auch alle ganz, ganz herzlich grüßen und willkommen heißen zu unserem Gottesdienst hier heute Morgen in Riedlingen. Und von meiner Seite, ich bin ja schließlich nur Gast, darf ich mich auch ganz, ganz herzlich bedanken, auch für die Möglichkeit, heute mit euch zusammen hier diesen Gottesdienst begehen zu dürfen. Ja, und ich will jetzt auch gar nicht so viele Worte verlieren. Auch dir, Simon, vielen, vielen Dank für die Umrahmung, für die einleitenden Worte. Und in der heutigen Botschaft, ja, da soll es um das Kreuz gehen. Und es ist für mich persönlich immer wieder eine Freude, wenn ich in eine Gemeinde komme, wo ich jetzt nicht lange suchen muss, wo ist denn hier ein Kreuz oder ist überhaupt ein Kreuz? Nee, hier fällt es direkt ins Auge. Und ja, ich finde, das gehört einfach dazu. Und das soll eben auch heute mein Thema ein Stück weit sein. Ja, es soll um das Kreuz gehen, auch wenn nicht Karfreitag ist, ne? Und wenn es um das Kreuz geht, ja, dann geht es zwangsläufig auch um das Blut. Aber gerade diese Themen, Kreuz und Blut, ja, die werden doch gerne auch mal ausgeklammert. Und stattdessen, ja, spricht man doch viel lieber von Güte, Liebe, Vergebung und all diesen Dingen. Was ja in der Sache auch nicht verkehrt ist. Denn Gott ist ja Liebe, gar keine Frage. Gott ist gütig, Gott ist gnädig. Ja, in Christus Jesus haben wir Vergebung und in und durch Jesus haben wir eine herrliche Zukunft und das ewige Leben im Blick. Das alles ist wahr, unumstößlich. Ja, dessen dürfen wir uns gewiss sein und darauf dürfen wir uns auch bereits im Hier und Jetzt freuen. So, und diese Freude will ich auch niemandem nehmen. Aber all diese Dinge wären ja ohne das Kreuz und ohne das Blut des Lammes gar nicht möglich. Kreuz und Gnade lassen sich genauso wenig voneinander trennen wie Blut und Liebe. Das gehört zusammen. Worin beweist sich denn die Liebe Gottes? Nun, in Johannes Kapitel 3, Vers 16, ne, diesen ganz bekannten Vers, Johannes Kapitel 3, Vers 16, ich denke, viele von euch kennen diesen Vers auswendig. Johannes Kapitel 3, Vers 16, denn so hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat. Ja, und dieses, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, das betrifft ja jetzt nicht nur die Geburt des Herrn Jesus, sondern das geht ja noch weiter. Eben, dass der himmlische Vater auch seinen Sohn am Kreuz stellvertretend für die Menschheit dahingab. Ganz nach Römer Kapitel 5, Vers 8, Römer Kapitel 5, Vers 8, Gott aber beweist seine Liebe zu uns dadurch, dass Christus Wunder vollbracht hat? Nein, das ist nicht der Liebesbeweis Gottes. Gott aber beweist seine Liebe zu uns dadurch, dass Christus für uns gestorben ist, als wir noch Sünder waren. Also, Bestandteil der Liebe Gottes ist das Kreuz. Und das vergossene Blut des Herrn Jesus ist der Beweis, dass uns Gott liebt. Und so möchte ich uns heute im Rahmen dieses Gottesdienstes einfach mal wieder so an die Wurzel unserer Erlösung zurückführen und an den Ursprung unserer Vergebung erinnern, um uns einfach auch mal wieder die Augen dafür zu öffnen, was Gott in seiner Güte, in seiner Gnade und in seiner Liebe und in seiner Barmherzigkeit für uns vollbracht hat. Ja, mag diese Botschaft dazu dienen, einerseits vielleicht mal wieder so aufs Neue, ja, ein Stück weit auch in Ehrfurcht zu erstarren und zugleich doch auch in dankbaren Jubel auszubrechen. Lesen wir aus 1. Korinther Kapitel 1, Vers 18. 1. Korinther Kapitel 1, Vers 18. denn das Wort vom Kreuz ist eine Torheit. Gottlob, steht ja kein Punkt, ne? Denn das Wort vom Kreuz ist eine Torheit denen, die verloren gehen. Uns aber, die wir gerettet werden, ist es eine Gotteskraft. Und wenn hier vom Kreuz die Rede ist, liebe Geschwister, dann geht es nicht um ein Gipfelkreuz, dann geht es nicht um irgendein Ritual, dann geht es nicht um ein Schmuckstück, sondern um Blut. Und um ein Opfer, welches an unserer Stadt geschlachtet wurde. So, und das Blut vergossen werden muss, damit der Mensch erlöst wird, ja, das ist für viele Menschen nicht nur unverständlich, sondern geradezu anstößig. Ja, es ist ihnen eine Torheit. So, dass die Botschaft vom Kreuz und das damit verbundene Blut des Lammes, ja, so als religiöse Spinnerei und Barbarei abgetan wird. Aber der Grund für dieses Unverständnis liegt darin, dass der Mensch keine Ahnung hat. Schlicht und ergreifend keine Ahnung von der Heiligkeit Gottes hat und die Sünde unterschätzt und falsch bewertet. Du hast es in der Einleitung gebracht, das Beispiel auch von David. Und so verstehen auch viele das Alte Testament nicht. Vor allem nicht die vielen blutigen Opfer, die ja im Gesetz vorgesehen waren und wiederholt dargebracht werden mussten. Ja, was für ein blutrünstiger Gott! An einen solchen kann und will ich nicht glauben. Aber Leute, die so denken und sich angewidert vom Blut von Gott abwenden, die haben weder eine Ahnung von Gott noch von der Sünde. Und wenn man von grundsätzlichen Dingen keine Ahnung hat, ja, dann kann man auch alles Folgende nicht verstehen, ne? Also wer das Einmaleins nicht beherrscht, der wird kaum ein richtiges mathematisches Ergebnis erhalten. Und nur wer keine Ahnung von Biologie hat, glaubt auch an mehrere Geschlechter. Aber schauen wir uns zunächst einmal das Wesen Gottes an. Ja, versuchen wir zu ergründen, wer und was Gott überhaupt ist. Na, Gott, ja, hat man so leicht in den Mund genommen, ne? Gott, ja, wer ist Gott? 3. Mose, Kapitel 11, Vers 44. 3. Mose, Kapitel 11, Vers 44, da stellt sich Gott ja praktisch selber vor mit den Worten hier, denn ich bin der Herr, euer Gott. Darum sollt ihr euch heiligen und sollt heilig sein, denn ich bin heilig. Ich bin heilig. So sagt es Gott selbst. Und dem setzt der Prophet Jesaja noch eins drauf, in dem diese Heiligkeit gleich dreimal betont wird, so in Jesaja Kapitel 6, Vers 3. Jesaja Kapitel 6, Vers 3. Und einer rief dem anderen zu und sprach: Heilig, heilig, heilig ist der Herr der Herrscharen. Die ganze Erde ist erfüllt von seiner Herrlichkeit. Heilig, heilig, heilig ist der Herr. Und ich denke, diese Heiligkeit Gottes und was das letztendlich wirklich beinhaltet, das können wir gar nicht erahnen, geschweige denn erfassen. Und gerade in einer Gesellschaft, wo der Respekt und die Achtung ja mehr und mehr flöten geht, ne, da geht zwangsläufig auch die Gottesfurcht abhanden. Früher, jo, da war ich jetzt zu laut, ne? Früher, früher war ja sowieso alles besser, ne? Aber früher, da hatte man ja noch Respekt. Respekt vor seinem Lehrer. Vor älteren Menschen im Allgemeinen, sowie Achtung, ne, vor Uniform, Amts- und Würdenträgern. Ja, selbst vor dem Briefträger ist man schon vor Ehrfurcht erstarrt, ne, nur weil der eine schöne Uniform anhatte. Praktisch nichts, nichts von dem ist übrig geblieben. Und eher das Gegenteil ist der Fall. Uniformträger stehen heute auf einer Stufe mit Hosenträger. Polizisten werden bespuckt, mittlerweile sogar schon erstochen. Soldaten verachtet, Feuerwehrleute beschimpft, Sanitäter geschlagen. Und Lehrer sind in vielen Schulen der Willkür von Schülern und Eltern ausgesetzt. Und so verwundert es doch nicht, dass auch der Respekt vor Gott und die Achtung vor seinem Wort vielerorts überhaupt nicht mehr vorhanden ist. Und die Bibel, sie drückt diesen Respekt und diese Achtung vor Gott mit Gottesfurcht aus, ne? So zum Beispiel in Sprüche Kapitel 15, Vers 33, Sprüche Kapitel 15, Vers 33, die Furcht des Herrn, also die Gottesfurcht, ist die Schule der Weisheit. Oder wir könnten auch sagen, wie es an anderer Stelle auch lautet, der Anfang der Weisheit. Oder die Gottesfurcht ist der Beginn der Erkenntnis und so weiter und so fort. So, und dann geht es hier weiter, Sprüche Kapitel 15, Vers 33, die Furcht des Herrn ist die Schule der Weisheit und der Ehre geht Demut voraus. Hier ist also nebst der Gottesfurcht auch noch von Ehre und von Demut die Rede, welches in unserer Zeit ebenfalls zu Fremdwörtern verkommen ist. Respekt, Achtung, Unterordnung, Demut, Gehorsam, Treue, Ehrfurcht und Ehre dem Ehre gebührt. Ja, wo lernt man das noch? Und wo werden solche Werte und Tugenden vermittelt? Nein, ich will jetzt nicht behaupten, dass früher alles besser war, aber unsere Glaubensväter beispielsweise, die haben noch auf den Knien gebetet. Und die wussten auch noch, was es bedeutet, im Gebet zu ringen. Man war erschüttert über die Sünde und bewegt über jede Buße. Man war von Ehrfurcht gepackt und das Lesen der Bibel, das war eine Herzensangelegenheit. Naja, es war nicht immer so, nicht bei jedem so und auch nicht überall so, aber im Grundsätzlichen war es so. Und heute? Gott ist unser Kumpel. Der Gottesdienst war einfach nur mega geil. Hat richtig gehend Spaß gemacht. In den Liedern singen wir 5 Minuten ein und denselben Satz. Während dem Gebet wird noch schnell eine WhatsApp beantwortet und beim Bibellesen suchen wir ganz verzweifelt Judas Kapitel 2. Gut, ich übertreibe. Und keineswegs war früher alles besser, auch nicht in den Gemeinden. Ja? Und ich bin auch wirklich froh, dass auch ihr hier eine fröhliche Gemeinde seid, ne? Und keine aufgesetzte Gottesfurcht, um nicht zu sagen Scheinheiligkeit, an den Tag legt. Ja, die Zeiten, die ändern sich. Und entscheidend ist ja nicht die Sprache oder die Ausdrucksform, die Gebetshaltung, die Haare, die Hose oder was auch immer, sondern das Herz. Das war im Übrigen schon immer so, ne? Auch im Alten Bund. Aber wir sollten uns alle hinterfragen, und da packe ich mich wahrlich an die eigene Nase. Ja, leben wir noch? Auch nicht nur am Sonntag, sondern auch in unserem Alltag, ja? Leben wir noch in einem praktizierenden Glaubensgehorsam oder nur noch so in einem oberflächlichen Glauben? Wie sagte es der Herr Jesus, Johannes Kapitel 14, zum Beispiel in Vers 15, Johannes Kapitel 14, Vers 15, liebt ihr mich, so haltet meine Gebote. Vers 21, praktisch das Gleiche, Johannes Kapitel 14, Vers 21. Wer meine Gebote festhält und sie befolgt, der ist es, der mich liebt. Ja, fragen wir uns, leben wir nochmals auch in unserem Alltag in einer gebührenden Ehrfurcht vor Gott? Und sind wir uns seiner Heiligkeit überhaupt noch im Klaren? Ja, nehmen wir sein Wort, hier Gottes Wort, überhaupt noch ernst? Und werden wir auch der Aufforderung gerecht, ein heiliges Leben zu führen? So wie es im 1. Thessalonicher Brief geschrieben steht. 1. Thessalonicher Kapitel 4, Vers 7, wohlgemerkt Neues Testament, ne? 1. Thessalonicher, Kapitel 4, Vers 7, denn Gott hat uns nicht zur Unreinheit berufen, sondern zur Heiligung. Ja, hat das Wort aus dem ersten Petrusbrief noch seine Gültigkeit, auch für uns heute, im dritten Jahrtausend? 1. Petrus, Kapitel 1, ich will es uns lesen, die Verse 14 bis 16. 1. Petrus, Kapitel 1, die Verse 14 bis 16. Als gehorsame Kinder, hier ist von Gehorsam die Rede. Als gehorsame Kinder, passt euch nicht den Begierden an, denen ihr früher in eurer Unwissenheit dientet, sondern wie der, welcher euch berufen ist, heilig ist. Welcher euch berufen hat, heilig ist, sollt auch ihr heilig sein in eurem ganzen Wandel, denn es steht geschrieben, ihr sollt heilig sein, denn ich bin heilig. Ein hoher Maßstab. Zweifelsohne, gar keine Frage, aber wir sollten wenigstens bemüht sein, so zu wandeln, so zu reden und so zu denken, wie es unserer Stellung in Christus Jesus bedarf. Ja, wissen wir es überhaupt noch zu schätzen, liebe Geschwister, dass wir vor diesem heiligen Schöpfergott, heilig, heilig, heilig ist der Herr, und dass wir vor diesem heiligen Schöpfergott als begnadigte und gerechtfertigte Kinder Gottes stehen dürfen? Ja, wissen wir es überhaupt noch zu schätzen? In seinem Wort lesen und innerhalb der Gemeinde auch in seinem Wort oder von seinem Wort hören zu dürfen? Wissen wir es noch zu schätzen? Ihm dienen? Und zu diesem Gott, aber lieber Vater, sagen zu dürfen. Vor diesem Gott, dem sich kein Mensch nahen durfte, selbst der Hohepriester nur einmal im Jahr und das auch nur verbunden mit den entsprechenden Reinigungs- und Blutopfern. Lest doch nur mal das dritte Buch Mose und ihr könnt Gott wirklich nur auf Knien Dank sagen, dass wir in Christus Jesus am neuen Bund teilhaben dürfen und in und durch Jesus Christus direkten Zugang zum himmlischen Vater haben. Kommen wir zurück auf diesen heiligen Gott zu sprechen, dem Schöpfer der Himmel und Erde. Ich will jetzt nicht den ganzen Sündenfall aufgreifen, sondern einfach nur erwähnen, dass ja durch den Sündenfall die Beziehung zwischen Mensch und Gott zerstört wurde, so dass der Mensch aus dem Garten Eden vertrieben keine Gemeinschaft mehr mit diesem heiligen Gott haben kann. Seit dem Sündenfall, das ist der Ist-Zustand bis heute. Seit dem Sündenfall ist der Mensch in dem Sinne oder hat der Mensch in dem Sinne keinen Zugang mehr zu Gott und lebt getrennt von diesem unter der Herrschaft Satans. Denn dieser, sprich der Teufel, ist gemäß den Aussagen der Bibel der Gott dieser Welt. Der Sündenfall hat also einen Herrschaftswechsel herbeigeführt. Weg von Gott, dem einzig wahren Schöpfer, hin zu Satan, dem Verderber. Und Grund dieser Trennung ist jetzt nicht nur die Sünde, sondern weitestgehend oder weiterreichend eben die Heiligkeit Gottes. Wäre Gott nämlich nicht heilig, hätte es ja gar keiner Trennung bedurft. Aber die Heiligkeit Gottes schließt jede Verunreinigung in seiner unmittelbaren Gegenwart aus. Und deswegen ja auch die ganzen Reinigungsvorschriften, denen sich die Priester des alten Bundes immer und immer und immer und immer und immer wieder unterziehen mussten. Und das war nicht einfach so eine Idee von Gott, so ein Ritual oder gar eine von Gott auferlegte Schikane. Nein, das war eine zwingende Notwendigkeit, die in der Heiligkeit Gottes begründet liegt. So heißt es ja zum Beispiel in Habakuk Kapitel 1, Vers 13, dass Gott so heilig ist, dass er die Sünde ja nicht einmal anschauen kann. Gott ist nämlich nicht nur lieb, sondern Gott ist Liebe. Das ist ein Unterschied. Gott ist Liebe, womit er jede Lieblosigkeit aus seiner Nähe verdammen muss. Des Weiteren kann Gott nicht lügen, denn Gott ist die Wahrheit. so dass jede Lüge nicht mit Gott in Einklang gebracht werden kann. Zudem ist Gott rein, und zwar absolut rein, so dass jede Unreinheit wieder göttlich ist. Und, liebe Geschwister, Gott ist gerecht, so dass er jede Ungerechtigkeit aus seinem Antlitz vertilgen muss. Nichts, aber auch wirklich gar nichts kann Gott in seinem Umfeld dulden, was seinem Wesen, seiner Reinheit, seiner Heiligkeit und seiner Gerechtigkeit entgegensteht. Gott und Sünde schließen sich aus. Und wenn wir uns über diese Heiligkeit Gottes im Klaren sind, ja, dann haben wir auch den Durchblick in Bezug auf die Sünde und deren Folgen. Ja, das heißt jetzt nicht, dass wir jetzt alles verstehen, aber plötzlich erkennen wir, Sünde ist nichts, worüber man lachen sollte. Sünde ist nichts, womit man prahlen kann. Sünde ist kein Spaß und auch nicht harmlos. Sünde ist keine Kleinigkeit, sondern Sünde bedeutet Tod. Sünde ist Trennung. Sünde ist Schmerz. Sünde ist teuflisch. Und Sünde ruft den Zorn Gottes hervor. So heißt es im Römerbrief, Kapitel 1, Vers 18, auch hier wieder Neues Testament. Römer, Kapitel 1, Vers 18, denn es wird geoffenbart, Gottes Zorn vom Himmel her über alle Gottlosigkeit und Ungerechtigkeit der Menschen, welche die Wahrheit durch Ungerechtigkeit aufhalten. Und das ist so ein weiteres Wort, welches viele Menschen am liebsten aus der Bibel entfernen würden. Zorn. Und zwar nicht der Zorn Satans oder der Zorn der Menschen, nein, der Zorn Gottes. Und in der Offenbarung lesen wir ja sogar von dem Zorn des Lammes. Für viele genauso unverständlich wie das Blut. Und der Grund für diesen Unverstand ist derselbe. Fehlende Gottesfurcht, fehlendes Verständnis über die Heiligkeit Gottes und Verharmlosung der Sünde und deren Folgen. Ja, die Heiligkeit Gottes und seine Gerechtigkeit kann keine Sünde dulden, mag sie auch noch so klein und dem Menschen auch noch so bedeutungslos erscheinen. Unser ganzes Wesen, unser Sein, unsere Gedanken und unsere Taten können letztendlich gar nichts weiter als den Zorn Gottes, den gerechten Zorn Gottes hervorrufen. Ja, Gott ist so heilig, dass man sich ihm nur völlig rein und vollkommen gerecht nahen kann. Aber wie soll das gehen? Ohne einen Vermittler, der sich für uns verwendet und in diese Stellung versetzt, ist das gar nicht möglich. Und hier kommen eben das Kreuz und das Blut des Lammes ins Spiel, wodurch der Herr Jesus für uns als Schlichter in Erscheinung tritt, um zu vermitteln. Zu vermitteln zwischen dem heiligen und gerechten Gott auf der einen und dem von der Sünde infizierten Menschen auf der anderen Seite. Ganz nach 1. Timotheus Kapitel 2, die Verse 5 und 6. 1. Timotheus Kapitel 2, Vers 5, Vers 6, denn es ist ein Gott, und ich flechte ein Gott, dieser heilige, gerechte Gott, der die Sünde nicht einmal anschauen kann. Denn es ist ein Gott und ein Mittler zwischen diesem heiligen und gerechten Gott und den Menschen, dem durch die Sünde infizierten Menschen, diesem verdorbenen, diesem ungerechten Menschen, ein Mittler zwischen diesem heiligen Gott und den Menschen, der Mensch Christus Jesus, der sich selbst als Lösegeld für alle gegeben hat. Und nur dieser Mann aus Nazareth, nur Jesus Christus konnte auch diese Mittlerrolle einnehmen und niemand sonst. Warum? da er auf der einen Seite selber Gott war und ist, selbst absolut heilig, gerecht und vollkommen, und auf der anderen Seite in seiner Menschwerdung als Mensch unsere sündige Natur und persönliche Schuld hat auf sich nehmen können. Überspitzt gesagt, nur ein Gott hätte gar nicht vermitteln können, sondern nur richten. Richten in seiner Heiligkeit, richten in seiner Gerechtigkeit. Und nur ein Mensch hätte auch nicht vermitteln, sondern nur sterben können. Sterben in seiner Verdorbenheit, sterben in seiner Ungerechtigkeit. Und diese einzigartige Mittlerrolle erklärt jetzt auch den Absolutheitsanspruch der Heiligen Schrift, so wie es der Herr Jesus ja selbst beansprucht hat, mit seinen Worten aus Johannes Kapitel 14, Vers 6. Ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater als nur durch mich. Und das ist logisch, liebe Geschwister. Und es liegt in der Sache begründet, dass nur ein Gott und Mensch in einer Person diese Mittlerrolle zwischen Gott und den Menschen hat einnehmen können. Jesus Christus, wahrer Gott und wahrer Mensch. Und das ist absolut einzigartig. Das findet ihr in keiner Religion, in keiner Weltanschauung. Nirgends als einzig und allein im Heilsplan Gottes, der uns in der Bibel, in seinem Wort, in der Heiligen Schrift übermittelt ist. Und da das Leben im Blut ist, so sagt das dritte Buch Mose, Kapitel 17, Vers 11, das Leben ist im Blut, ist auch nur durch das Blut neues Leben, eine Vermittlung und Erlösung möglich. Ohne das Blut geht es gar nicht. So sagt es auch Hebräer, Kapitel 9, Vers 22, ein ganz interessanter Vers. Hebräer, Kapitel 9, Vers 22, und da sehen wir auch, wie genau das Wort Gottes ist. Hebräer, Kapitel 9, Vers 22, und fast alles, nicht alles, und fast alles wird nach dem Gesetz mit Blut gereinigt. Es gab ja auch unblutige Opfer, ne? Denken wir an die Speiseopfer. Aber dann geht es weiter. Also fast alles wird nach dem Gesetz mit Blut gereinigt, aber und ohne Blutvergießen. Absolut. Nicht fast ohne Blutvergießen. Nein, ohne Blutvergießen geschieht keine Vergebung. Nochmals, das Leben ist im Blut. 3. Mose, Kapitel 17, Vers 11. Und ohne Blutvergießen keine Vergebung. Hebräer, Kapitel 9, Vers 22. Womit unser durch den Sündenfall verloren gegangenes Leben wieder lebendig wird. Ganz nach der in der Einleitung gelesenen Textstelle aus 1. Petrus, Kapitel 1. Ich will es ruhig noch mal lesen. 1. Petrus, Kapitel 1, die Verse 18 und 19. 1. Petrus 1, Vers 18, Vers 19, denn ihr wisst ja, dass ihr nicht mit vergänglichen Dingen, und hier könnten wir auch sagen, eben nicht mit unblutigen Dingen, ja, nicht mit vergänglichen Dingen, wie Silber oder Gold losgekauft worden seid aus eurem nichtigen, von den Vätern überlieferten Wandel, sondern mit dem kostbaren Blut des Christus, als eines makellosen und unbefleckten Lammes. So, und das muss man jetzt intellektuell nicht alles verstehen. Aber es ändert nichts an der Tatsache, dass dem so ist. Und wohl dem, der das im Glauben erfassen und annehmen kann. Ja, und nebst der Tatsache, dass wir ja alle dem Sündenfall unterworfen sind und als Sünder das Licht der Welt erblicken, hat ja ein jeder von uns auch noch irgendwo eine Leiche im Keller liegen. Ne? Ein jeder von uns hat auch noch Dreck am Stecken. Sei es, dass er mal gelogen und betrogen hat, dass er habgierig, eitel oder auf jemanden neidisch war, dass er schlechte Gedanken hatte oder über jemanden schlecht geredet hat, dass er lieblos war oder geflucht hat oder was auch immer. Keiner ist ohne Schuld. Mag er sich selbst auch noch so anständig vorkommen. Ja, wir können nicht ansatzweise im Angesicht Gottes bestehen. Ja, wir gehören zu denen, die Gott in seiner Heiligkeit nicht einmal anschauen kann. Wir, und wenn ich jetzt von wir spreche, meine ich die Menschheit im Allgemeinen. Ja? Wir, sprich der Mensch im Allgemeinen, ist schuldig vor Gott, ein jeder. Ohne jede Ausnahme. Und somit ist auch das Urteil über die Menschheit längst gesprochen, nämlich schuldig. Schuldig in allen Punkten, ohne jedes Wenn und Aber. Und die gerechte Strafe, die darauf steht, ist der Tod. Denn der Lohn der Sünde ist der Tod. So steht es im Römerbrief, Kapitel 6, Vers 23 geschrieben. Und mal plastisch ausgedrückt, lebt der Mensch ja seit dem Sündenfall eigentlich in einer Todeszelle und wartet nur noch auf die Vollstreckung des Urteils. Von wegen, er starb plötzlich und unerwartet. Die Bibel sagt mir da was anderes, ne? Zum Beispiel, lehre uns bedenken, dass wir sterben müssen, auf dass wir klug werden. Und ohne eine Begnadigung, ohne eine Erlösung, ohne einen Mittler, Schlichter und Stellvertreter sind wir auf immer und ewig verloren. Ohne jede Rechtfertigung. Kinder Satans mit Haut und Haaren samt unserer Seele. Denn, ich wiederhole es, der Herrscher dieser Erde ist Satan. Und somit ist es auch nur logisch, dass diese Welt von der Macht des Bösen, also von Satan, beherrscht wird. Seitdem ist nicht das Gute und Liebe das Normale, sondern das Schlechte und Böse. Nicht das Leben, sondern der Tod. Nicht die Freude, sondern das Leid. Und von daher ist auch die Frage, warum Gott das Böse zulässt, einfach nur falsch gestellt. Die Frage resultiert daraus, dass wir geistliche Dinge nicht beurteilen können, weil wir von ungeistlichen Dingen infiziert und beherrscht werden. Die Frage müsste vielmehr lauten, warum lässt Gott das Gute zu? Warum gibt es überhaupt noch etwas Gutes auf der Welt, wo doch Satan diese beherrscht? Wie kann es sein, dass es selbst in dieser gefallenen Schöpfung noch so atemberaubend schön sein kann? Nun, weil Gott dem Teufel immer noch Einhalt gebietet und in seiner Gnade eingreift, damit das Böse eben nicht unkontrolliert die Schöpfung vollständig verdirbt. Aber ohne die Gnade Gottes gäbe es nichts Gutes auf Erden. Wir wären dem Teufel hoffnungslos ausgeliefert und uns selbst überlassen. Und was das bedeutet, von dem sehen wir täglich nur einen Schatten. Nur ein Schatten von dem, was sich zukünftig noch ereignen wird, wenn Gott seine schützende Hand zurückzieht. Als Folge davon, dass der Mensch sich mehr und mehr von Gott entfernt. Das ist die Zeit, die unter anderem in der Offenbarung beschrieben und im Allgemeinen als die große Trübsal bezeichnet wird. Also halten wir es fest, nicht Gott ist für all die Schrecknisse und Missstände hier auf Erden verantwortlich, sondern der Mensch, dem seine Weisheit zur Torheit mutiert und der der Lüge Glauben schenkt statt der Wahrheit und dem Wort Gottes. Vor einiger Zeit, und da vernahm ich das Zeugnis einer 100-jährigen Jüdin, die noch völlig klar im Kopf war, ja? Eine 100-jährige Jüdin, die dem Holocaust entfliehen konnte, aber viele ihrer Angehörigen verlor. Und sie sagte in diesem Interview, dass sie nicht religiös sei, da sie nicht verstehen könne, wie Gott das alles habe zulassen können. Menschlich kann ich ihre Aussage verstehen, gar keine Frage. Geistlich jedoch beurteilt sie die Dinge falsch. Ja, es ist ihr eine Torheit, eben weil sie keinen Bezug zu Gott hat. Und dazu passt auch der Dialog, den zwei Auschwitz-Überlebende führten, in welcher der eine meinte, ja, wie kannst du nach Auschwitz noch an Gott glauben? Und der andere erwiderte, wie kannst du nach Auschwitz nicht an Gott glauben? Ein und das gleiche Erlebnis. Den einen lässt es an Gott zweifeln, ja geradezu irre werden, und den anderen lässt es an Gott glauben. Wie ist das möglich? Was ist der Grund? Ja, natürlich die Gnade. Aber nebst der Gnade ist der Schlüssel das Verständnis über die Heiligkeit Gottes und das Verstehen der Sünde. Ja, der eine, der hat einen Bezug zu Gott und der beurteilt das Geschehen geistlich. Dem anderen ist es eine Torheit, weil er das Geschehen nur menschlich, humanistisch und somit ungeistlich beurteilt. Nochmals, nicht Gott ist für das Böse hier auf Erden verantwortlich, sondern der von Satan verführte Mensch. Gott jedoch zeichnet sich verantwortlich für deine Erlösung. Diese hat er dir nämlich am Kreuz, hier, am Kreuz von Golgatha ermöglicht. Ja, wer du auch bist, woran du auch glaubst, wo du auch aufgewachsen bist, wie groß oder wie klein deine persönlichen Verfehlungen auch sein mögen, die Versöhnung mit Gott hat dir der Schöpfer selbst ermöglicht. Ganz nach 1. Johannes, Kapitel 1, Vers 7. 1. Johannes, Kapitel 1, Vers 7. Und das Blut Jesu Christi, auch hier wieder, wir kommen an das Blut nicht vorbei. Und das Blut Jesu Christi, seines Sohnes, reinigt uns von aller Sünde. Ja, Gott ist seiner Verantwortung gerecht geworden. Er ist dir gnädig und wohlgesonnen. Er hat dir seine Liebe offenbart und bewiesen und er ruft dir zu, komm, komm her zu mir und lass dich versöhnen mit Gott. Und jetzt liegt es in deiner Verantwortung, was du mit diesem Angebot, dieser Einladung und diesem unübertrefflichen Liebesbeweis Gottes machst. Diese 100-jährige Frau, sie sollte nicht mit Gott hadern, sondern einfach nur dankbar sein, dass sie überleben durfte. Und klar im Kopf, bis ins hohe Alter hinein, die Möglichkeit geschenkt bekam, den heiligen Schöpfer Gott anzurufen und sich in und durch Jesus Christus mit Gott versöhnen zu lassen. Ich komme zu einem abschließenden Gedanken. Ein Leben nach dem körperlichen Tod wird es auf jeden Fall geben. Das kann ich jetzt nicht weiter vertiefen, ja? Aber die Frage ist nur, ja, wo verbringe ich dieses mein ewiges Leben? In der Gegenwart Gottes oder auf ewig getrennt von ihm? Nun, die Bibel, sie lehrt uns, dass der gefallene Mensch niemals vor Gott bestehen kann. Das verbietet allein schon die Heiligkeit Gottes. Aber was geschieht mit diesen Menschen? Nun, in der Offenbarung in Kapitel 20, Vers 15, da heißt es, und wenn jemand nicht im Buch des Lebens eingeschrieben gefunden wurde, so wurde er in den Feuersee geworfen. Und das ist so ein weiteres Tabu in vielen Kirchen und Gemeinden. Die Hölle. Oder wie man den Feuersee auch bezeichnen mag, wird ausgeklammert und das ewige Verlorensein irgendwie weichgespült. Und es war ein katholischer Priester, der diesbezüglich sagte, wir dürfen die Hölle nicht verschweigen, sondern wir müssen den Menschen erklären, wie sie nicht in die Hölle kommen. Und auch da kommt wieder das Kreuz ins Spiel und das Blut des Lammes. Und in früheren Zeiten, ja, da war die Botschaft vom Kreuz sowie das Reden und Singen über das Blut des Herrn Jesus noch fester Bestandteil eines jeden Gottesdienstes und einer jeden Evangelisation. Aber man hat das Gefühl, dass diese Botschaft immer mehr verwässert und in Vergessenheit geraten ist. Ja, mittlerweile scheint die Botschaft vom Kreuz nicht nur denen eine Torheit zu sein, die verloren gehen, sondern auch noch denen, die gerettet sind. Wer redet noch über die Hölle? Wer redet noch über Sünde? Wer redet noch über den Teufel? Wer redet noch über die Heiligkeit Gottes? Wer redet noch über Gehorsam? Wer redet noch über das Kreuz und wer über das Blut? Spurgeon soll gesagt haben, ein geistlicher Dienst, in dem das Blut Christi nicht vorkommt, ist tot, denn im Blut ist das Leben. Ja, und das bedeutet jetzt nicht, dass wir krampfhaft nur noch über das Blut reden und auch nur noch Lieder singen, wo das Blut drin vorkommt. Nein, beileibe nicht. Aber wir sollten es auch nicht ausklammern, geschweige denn bewusst verschweigen. Tatsache ist nun einmal, dass das Kreuz im Zentrum der christlichen Botschaft steht. Oder anders gesagt, ohne das Kreuz kein christlicher Glaube. Ohne das Blut des Lammes kein frohmachendes Evangelium. Wie schrieb es Paulus, gehen wir zurück in den 1. Korintherbrief, Kapitel 2, Vers 2. 1. Korinther, Kapitel 2, Vers 2. Was hat da Paulus den Korinthern geschrieben? Denn ich hatte mir vorgenommen, unter euch nichts anderes zu wissen, als nur Jesus Christus, und zwar als Gekreuzigten. Merken wir, für Paulus hatte das Kreuz nicht das Stellenwert eines Symbols oder eines Rituals. Es war auch kein so unbedeutendes Randthema, über das man einmal im Jahr an Karfreitag reden könnte. Nein, das Kreuz war das Zentrum seines Lebens und der Motor seines Dienstes. Für diese Botschaft, Kreuz und Blut, war Paulus bereit, verfolgt, bedrängt, gefoltert, verspottet und getötet zu werden. Und in dem eingangs gelesenen Vers aus 1. Korinther, Kapitel 1, Vers 18, da haben wir doch gelesen, dass die Botschaft vom Kreuz uns, die wir gerettet werden, Gottes Kraft ist. Wer also auf die Botschaft vom Kreuz und auf das Blut des Herrn Jesus verzichtet, der verzichtet auf Gottes Kraftquelle. Und gerade die Botschaft vom Kreuz unterscheidet uns Christen doch elementar von allen Religionen und Weltanschauungen. Ja, gerade das Blut des Herrn Jesus macht uns doch so einzigartig und unvergleichlich. Über Gott reden, das kann jeder, auch ein Atheist. Aber am Kreuz und dem vergossenen Blut des Lammes, da, liebe Geschwister, scheiden sich die Geister. Und unsere Zukunft, die entscheidet sich nicht an deiner Menschlichkeit, an deinen Werken, an deinen ökologischen Fußabdruck, an Opfer und Rituale, an irgendeinen Gottglauben, nicht an diesem und nicht an jenem, sondern deine Zukunft, dein ewiges Leben entscheidet sich an deinem Glauben, an deinem Glauben an das Blut, in deiner Teilhabe am Kreuz, und an dem, was der Herr Jesus für dich auf Golgatha vollbracht hat. Denn Christus lebt in mir und ich in ihm, so hat es Paulus im Galaterbrief gesagt. Und wenn wir damit einstimmen wollen, dann kommen wir am Kreuz nicht vorbei. Denn genauso hat es Paulus ja betont im Galaterbrief, Kapitel 2, Vers 20. Ich bin mit Christus gekreuzigt. Und nun lebe ich, aber nicht mehr ich selbst, sondern Christus lebt in mir. Und da frage ich Sie, einen jeden ganz persönlich und mich mit eingeschlossen, ja, ich frage uns, ist Ihnen diese Botschaft, die Botschaft vom Kreuz, eine Torheit oder ist es Ihnen eine Kraft und große Freude? Und falls es Ihnen eine Freude ist, ja, so lassen Sie uns doch mit Paulus hinaus posaunen, so wie er es im 1. Korintherbrief getan hat. In 1. Korinther, Kapitel 15, Vers 57. Gott aber sei Dank, der uns den Sieg gegeben hat durch unseren Herrn Jesus Christus. Und dieser Sieg, liebe Geschwister, der wurde hier am Kreuz errungen und mit dem Blut des Herrn Jesus besiegelt. Dem Herrn sei es von ganzem Herzen gedankt. Amen. Ich möchte noch mit uns beten und dürft gerne dazu aufstehen. Ja, Herr Jesus Christus, eigentlich weiß man gar nicht recht, was man sagen soll. Wir stehen hier auch in dieser Gemeinde hier in Riedlingen und wir können alle Glaubensgeschwister mit einschließen. Egal aus welcher Gemeinde, egal aus welcher Stadt, egal aus welchem Land, egal aus welcher Region, egal aus welchem Kontinent. Wir sind deine Kinder und du hast uns erlöst mit dem kostbaren Blut des Herrn Jesus. Ja, Herr Jesus, du hast die Herrlichkeit beim Vater freiwillig verlassen. Du hast dich erniedrigt, bist Mensch geworden, um für uns, für einen jeden Einzelnen in den Tod zu gehen. Aber du bist nicht im Grab geblieben, sondern auferstanden aus den Toten und hast so den Tod besiegt. Unsere Schuld, zu der wir nicht fähig sind, diese zu tragen, unsere Schuld gesühnt am Kreuz von Golgatha und in deiner Auferstehung einem jeden von uns die Möglichkeit angeboten, versöhnt zu werden mit dem heiligen und gerechten Gott. O Herr, was für eine Gnade, was für ein Vorrecht, dass ich das in meinem Leben einst habe erfassen, im Glauben erfassen und annehmen dürfen. Und so will ich dir von Herzen Dank sagen für die Erlösung, für das, was du für mich vollbracht hast am Kreuz von Golgatha. Und ich darf dich zugleich bitten, dass du mir jeden Tag aufs Neue auch die Freude schenkst, die Kraft und auch den Mut, auch davon Zeugnis zu geben und ein Leben zu führen nach deinem Wohlgefallen. Gepriesen sei dein Name. Amen. Der Herr segne euch.
Dann erheben wir uns zum Vater unser. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. So geht nun im Segen des Herrn. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und gebe dir Frieden. Amen.